Und das ist so gut, oder? Dass Gott diese Größe und diese Herrlichkeit hat. Und genau um diese Größe und um diese Herrlichkeit Gottes geht es auch heute in der Predigt. Denn Gott ist wirklich abgefahren. Man kommt absolut an die Grenzen, wenn man versucht, ihn mit Worten zu beschreiben. Und das ist auch immer wieder, was wir auch merken, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist eigentlich der christliche Glaube, ja? Dann stehen wir vor einer Menge Geheimnisse auch, dass wir sagen, ja Mensch, wir versuchen halt mal, das so gut zu erklären wie möglich, aber es bleiben so viele Fragen offen. Und wenn wir nur über Gott selber reden, dann merken wir schon, dass es da anfängt. Da ist ein Gott ohne Anfang und ohne Ende. Wie geht es? Und dann geht es tiefer rein, wenn wir wirklich von dem Gott der Bibel reden, dann merken wir auch noch, dass wir auf eine besondere Art von Gott reden müssen. Und über das Thema wird es heute ein Stück weit gehen. Ich habe mir als Einleitungssatz diesen Satz aufgeschrieben, warum um Himmels Willen müssen wir Christen eigentlich an einen Gott glauben, der ein Gott ist, in dem er drei Personen ist. Habt ihr schon mal gehört, vielleicht Dreieinigkeit, und das ist irgendwie schwierig zu erklären, schwierig zu verstehen. Ich habe schon mit ganz vielen Leuten auch gesprochen, manchmal mit Begegnungen auf der Straße, manchmal mit Nachbarn, die dann irgendwie mitbekommen haben, ach, die sind Pastor, wie ist das denn, warum Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, aber nur ein Gott, wie funktioniert es? Und dann immer dieser Satz, der kam immer irgendwann, Mensch, Herr Pastor, 1 + 1 + 1, das gibt doch nicht eins, sondern drei. Also wie könnt ihr Christen denn von einem Gott reden? Das ist so schwer zu verstehen. Schon Thomas Jefferson hat sich da vor einigen Jahrhunderten darüber beklagt. Das ist doch unlogisch. Ja? Aber ich sage dann immer aus Spaß, wenn wir schon über Mathe reden, dann kann ich aber auch sagen, 1 mal 1 mal 1 ist doch eins. Also ganz so einfach ist es vielleicht am Ende auch nicht. Aber das ist doch spannend. Ein Gott, aber drei Personen. Drei Arten des Seins, aber nur ein Wesen. Nicht drei verwandte oder sehr ähnliche Wesen, sondern wesensgleich. Nicht eine Götterfamilie, auch nicht eine Götterorganisation, wo irgendwie ein Gott oben steht und dann gibt es noch so ein, zwei Untergötter. Nein, alles das ist es nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass wir, wenn wir von Vater, von Sohn und von Heiligen Geist reden, dass wir irgendwie von drei Rollen reden, die Gott spielt. Ja, manchmal hat er das Hemd vom Vater an und manchmal die Hose vom Heiligen Geist und so, je nachdem, wer gerade gefragt ist, so wie du vielleicht Vater bist und Arbeitnehmer bist und auch in irgendeinem Verein Mitglied bist, so, und du bist irgendwo ein Stück weit immer ein anderer, je nachdem, in welcher Rolle du bist, ja. Das ist es aber auch nicht, was wir wirklich sehen, dass es auf Gott passt. Wir haben einen Gott mit drei Arten des Seins und die sind nicht voneinander getrennt, aber auch nicht miteinander vermischt, hat die alte Kirche mal gesagt. Ja, das ist ja toll, hä? Toll. Also, was merken wir denn, wenn wir hier von Gott reden? Wir merken, es scheint, auch wenn wir von der Dreieinigkeit reden, viel leichter zu sein, dass wir erklären, was das nicht bedeutet, als dass wir erklären, was es bedeutet, oder? Ist euch schon mal aufgefallen? Es ist viel leichter zu erklären, was das nicht bedeutet, als zu erklären, was es bedeutet. Und ich sage immer, wir könnten tatsächlich als Christen doch eigentlich ein viel einfacheres Gottesbild haben, oder? Das ist ja, was viele Muslime sagen, Mensch, das versteht ja keiner. Oder ihr glaubt an drei Götter und so. Und dann, was erklärst du dann? Was sagst du dann? Spannend. Und ich muss sagen, es stimmt. Man könnte viel einfacher von Gott reden. Die Sache ist nur, dass die Bibel es uns nicht einfacher macht. Und ich finde es so wichtig, das zu wissen. Wenn wir von Dreieinigkeit reden, dann reden wir von etwas, was zutiefst biblisch ist. Gottes Wort, die Bibel, zeigt uns kein einfaches Bild von Gott, sondern es zeigt uns einen vielfältigen Gott, einen Gott, der nicht zu fassen, nicht zu greifen ist, mit Kategorien, die der Mensch drauf hat. Ah, jetzt muss ich gucken. Aha, genau, hier. Wir sehen in der Bibel nämlich zum Beispiel ganz eindeutig, dass Gott die Welt schafft als Gott der Vater. Wir sehen, dass Gott die Welt rettet in Jesus Christus. Wir sehen, dass Gott immer heute wirkt, praktisch wirkt, in die Welt hinein und auch an den Menschen als Heiliger Geist. Wir sagen manchmal, Gott der Vater ist Gott über uns. Jesus Christus ist Gott mit uns und der Heilige Geist ist Gott in uns. Wir merken, es ist nicht einfach von Gott zu reden. Wir haben es nicht mit einem einfachen Gott zu tun. Wir haben es mit einem dynamischen Gott zu tun. Ja, also ist interessant, auch in der Bibelstelle, die wir gleich lesen werden, da heißt es irgendwo, oder da sehen wir, dass der Vater den Sohn sendet, aber der Sohn macht den Vater groß. Und gleichzeitig wird der Sohn auch den Heiligen Geist dann zu denen schicken, die ihm nachfolgen. Das soll die Kraft ihres Lebens sein und so weiter. Und dann ist der Heilige Geist aber wieder der, der den Sohn groß macht und so weiter. Eine wechselseitige Beziehung, eine wechselseitige Dynamik. Was ich damit nur sagen will, der Gott der Bibel ist nicht einfach, und das ist auch der Grund, warum ich glauben kann, dass er Gott ist. Augustinus hat es so treffend gesagt: Wenn es einfach ist, dann ist es nicht Gott. Wenn du es erklären kannst, dann ist es nicht Gott. Wenn es mit menschlichen Kategorien zu fassen ist, dann kann es doch nicht Gott sein. Bitte, wenn mein Verstand ausreicht und meine Worte ausreichen, um Gott hundertprozentig zu erfassen, dann lache ich mich ja selber aus, wenn ich in den Spiegel gucke. Dann haben wir einen wirklich kleinen Gott, wenn Öli den Gott bestimmt. Gott ist ein vielfältiger, gewaltiger Gott. Das will ich hier nochmal so an den Anfang packen. Hilarius von Poitiers hat gesagt, wenn wir über Gott reden, dann sind wir eigentlich gezwungen, etwas zu machen, was gar nicht geht. Er hat gesagt, wir werden gezwungen zu tun, was nicht erlaubt ist, zu ersteigen, was zu steil ist, zu sagen, was unsagbar ist, kühn zu wagen, was versagt ist. Und später sagt er nochmal sinngemäß, ja, wir setzen das Geheimnis Gottes der Gefahr unserer menschlichen Sprache aus. Ich finde das spannend. Und was sagt das über uns und über Gott? Gott ist zu groß für mein Denken und auch für meine Sprache. Und auch wenn ich dir irgendwelche netten Bilder mitgeben würde, jetzt über die Dreieinigkeit, Gott ist wie die Sonne, der Himmelskörper, die Strahlen, die Wärme, drei Aspekte von diesem einen Himmelskörper, dann merken wir, dass das gibt dann wieder so viele Punkte, wo das nicht Gott trifft. Ja? Oder wenn ich sage, Gott ist wie Wasser, das gibt's flüssig, das gibt's fest, das gibt's in allen möglichen Aggregatzuständen, ja. Da sage ich auch das am Ende. Das sagt aber auch nicht, wer Gott ist. Oder wenn ich sage, Gott ist wie der Mensch, ich habe auch einen Geist, eine Seele und einen Körper, dann merke ich aber auch, nee, Gott ist viel mehr. Denn, weiß ich nicht, meine Seele ist nicht Mensch geworden und für die Menschheit gestorben. Und so, wir merken, wir kommen immer an die Grenzen, wenn wir Gott reden. Und was ich euch sagen will am Anfang, das ist gut so. Das ist gut so, dass Gott uns zu groß ist. Ein Gott, der uns nicht zu groß ist, wäre keine wirkliche Hilfe für uns. Der könnte ja nicht mehr als wir. Und heute will ich über den Geist Gottes reden. Ein japanischer Christ, der ist ganz frisch Christ geworden, hat mal gesagt, der ehrenwerte Vater, das ist sehr gut, mit dem kann ich was anfangen. Der ehrenwerte Sohn, das ist auch super. Aber was soll ich mit einem ehrenwerten Vogel anfangen? Also es gibt manchmal, wenn man vom Heiligen Geist redet, dann benutzen Christen ein Bild von einer Taube, ja, weil in der Bibel dieses Bild vorkommt. Aber das ist eben nur ein Bild. Da ist natürlich nicht wirklich gemeint, dass der Heilige Geist ein Vogel ist, ja. Da könnte ich sagen, wir sind ja keine komischen Vögel. Das ist eben. Aber wir merken, Vater und Sohn sind erstmal Begriffe, mit denen wir mehr anfangen können als mit dem Begriff Geist, oder? Und mit dem Begriff Heiliger Geist. Aber es ist trotzdem so wichtig, dass wir verstehen, wer der Heilige Geist ist. Ich erkläre euch das mal nur an dem Wort. Im Hebräischen, im Alten Testament steht das Wort Ruach für Heiliger Geist und im Neuen Testament das Wort Pneuma. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Was ich nur sagen will, das sind Wörter im Hebräischen und Griechischen, wo mehrere Sachen mitschwingen. Man übersetzt es erstmal wörtlich mit Geist. Aber man könnte es auch übersetzen mit Wind, mit Atem. Und es schwingt ganz stark mit, dass der Heilige Geist auch selbst ein Charisma ist, ein Geschenk ist. Okay? Und das sind ein paar Punkte, die wichtig sind. Der Heilige Geist als Wind, der ist die Kraft, die Dynamik in unserem Leben. Das ist Gott, wie er wirkt auf dieser Erde, wie er etwas aufbaut und wie er auch Böses zerstört in dieser Welt. Das ist etwas ganz Starkes. Und ich sag dir, da kannst du, wenn du Gott begegnest, wirklich auch mal mit den Ohren schlackern, was Gott kann, was für eine Macht er hat auch in deinem Leben, was er tun kann. Das ist stark, ja? Und dann das Bild Atem. Atme mal ein und du weißt, was dein Leben definiert. Ja? Und wenn du mal irgendwo in eine Situation gekommen bist, wo du nicht atmen konntest, irgendwie, weiß ich, ob jemand mal sowas erlebt hat, Asthmaanfälle in der Kindheit, bei mir ganz viele, und du hast das Gefühl, okay, wenn ich nicht atmen kann, dann kann ich auch nicht leben. Ja? Ich hatte richtig Panik dann, wenn sowas war zum Teil. Ne? Der Geist Gottes spendet Leben und er macht auch Totes lebendig. Das ist auch die Hoffnung, die wir haben dürfen. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann macht er uns lebendig. Er ist die Kraft, Dynamik unseres Lebens und er befähigt uns, Gott zu dienen. Das war im Alten Testament immer ganz stark so. Könige, da kam der Heilige Geist auf ihr Leben und die konnten gute Könige sein für ihr Volk. Propheten, da kam der Heilige Geist auf ihr Leben und die konnten dem Volk die Worte von Gott sagen, die sie hören mussten und konnten wirklich einen Unterschied machen in diesem Volk. Oder interessanterweise gab es das auch im Alten Testament, dass Künstler mit dem Heiligen Geist Begegnungen hatten und die konnten plötzlich Kunstwerke schaffen, die sie sonst nicht schaffen konnten. Und Handwerker, die konnten Handwerker sein, wie sie ohne das nicht waren. Ich finde das stark. Gott sagt, ich bin die Befähigung für dein Leben. Das ist der Heilige Geist. Das ist Gott in dir, der seine Kraft in dir freisetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass du den Heiligen Geist auch kennenlernst. Und da möchte ich dir drei Bereiche zeigen, wie der Heilige Geist ganz praktisch in deinem Leben wirken will. Und jetzt komme ich wieder nicht vorwärts. Genau, aus Johannes 14, die Verse 15 bis 19. Und ich werde mal jetzt nicht das Ganze hier lesen. Ihr könnt ja weiterlesen, macht ihr sowieso. Mein erster Punkt ist der Heilige Geist ist in meinem Leben mein Verteidiger. Der Heilige Geist, wenn er in meinem Leben ist, bedeutet es, Gott selbst ist meine Rückendeckung. Und das ist wirklich stark. Deswegen habe ich hier dieses Bild vom American Football mitbekommen. Weißt du, jeder Spielmacher in einem Football-Team, der hat immer die breiten Schränke, die ihm den Weg freiräumen. Und irgendwo fand ich das ein schönes Bild, ein sehr männliches Bild auch. So erlebe ich den Heiligen Geist in meinem Leben. Der springt mir als Verteidiger, als Hilfe, als Ermutiger in meinem Leben an die Seite und er räumt manchmal alles weg, was mich so fertig machen möchte. Ist doch genial, oder? Ich lese mal nur den Anfang hier, die ersten drei Verse, denke ich, oder die ersten vier. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Jesus. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wer ist dieser andere Beistand, der bei uns sein soll in Ewigkeit? Das heißt jeden einzelnen Tag, jeden Moment, in jedem Bereich deines Lebens. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wird Beistand genannt. Mit diesem Wort, was hier im Griechischen steht, Paraklet, das war was die Leute kannten. Das war jemand, der dir vor Gericht beigestanden hat. Jemand, der, wenn du angeklagt warst und niemand sich für dich eingesetzt hat, kam und jetzt aufgestanden ist und gesagt, stopp, hier wird noch kein Urteil gesprochen, denn ich habe noch etwas zu seinen Gunsten zu sagen, Freunde. Also du kannst dir das vorstellen, du stehst vor Gericht oder sitzt da und wirst angeklagt und der Richter und die Geschworenen sind sich eigentlich schon einig, dass du schuldig bist. Ja? Der Anwalt, der nimmt dich auseinander mit seinen Fragen, du hast keine Chance. Alle im Publikum sagen, ja, wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Und du machst dir schon Gedanken, ja, oder du hast deine Frau neben dir sitzen und die überlegt sich gerade, hey, ich muss mir jetzt ein neues Kleid kaufen, das ich anziehen werde, wenn ich meinen Mann im Gefängnis besuchen werde, ja. Oder wenn du der Mann bist, dann freust du dich gerade und sagst, meine Frau ist bald im Knast, ich kann immer jede Autosendung gucken und jede Sportsendung, die ich will. Deine Kinder weinen nebenbei, du hast keine Hoffnung, du sagst, hey, warum ist keiner da, der sich für mich einsetzt? Warum will keiner wirklich die Wahrheit hören? Warum ist da keiner, der Interesse an mir hat? Und in diesem Moment geht die Tür hinten auf und es kommt die einflussreichste Person der Stadt, der jeder vertraut, auf deren Wort jeder hört, kommt rein und stellt sich vor den Richter hin und sie fängt an, ihren ganzen Einfluss für dich einzusetzen, damit du gerettet wirst. Das ist dieses Wort, das ist dieser Begriff, das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tun will. Ein paar andere Bedeutungen schwingen in diesem Wort noch mit für den Heiligen Geist, dieses Wort Beistand, Paraklet, auch so viel wie Ratgeber, Helfer, Ermutiger, Tröster. Wie spannend, so will Gott bei dir sein. Das ist Gott in dir, der Heilige Geist will als dein Beistand, als dein Verteidiger, will er in dir sein. Und was ich wichtig finde, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dieses Wort Paraklet, dann heißt es eigentlich der, den man zur Hilfe herbeiruft. Und hier kommt manchmal ein bisschen diese Tragik von diesem Wort ins Spiel. Der Heilige Geist ist der, den man zur Hilfe herbeirufen kann. Er wünscht es sich, dass du ihn auch herbeirufst. Ja? Wenn du merkst, ich komme nicht weiter in unserer Ehe, wenn du merkst, ich komme nicht weiter mit den Kindern, wenn du merkst, ich bin gerade im Job überfordert und Hand aufs Herz, selbst der härteste Mann ist auch mal im Job überfordert, weil irgendwelche Konstellationen dich fertig machen und so. Wir reden nicht drüber, aber wir wissen es. Okay, ihr braucht ja auch keiner muss sich melden oder so. Im Gottesdienst sind wir immer stark. Okay, also das... nur unsere Frauen kennen diese weichen Seiten, ja, es reicht auch, mehr Leute müssen das nicht wissen. Aber doch ist es so, ja, doch ist es so. Und weißt du, jetzt ist das manchmal die Dramatik, dass der Heilige Geist ist wie so eine himmlische Rettungswache in deinem Leben. Und dein Leben ist manchmal ein Katastrophengebiet, da passieren Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Irgendwelche Naturphänomene, irgendwelche Angriffe, irgendwelche Dinge, was weiß ich, Menschen, die dich fertig machen wollen oder Konflikte, die da sind. Und der Heilige Geist ist eigentlich da, alles ist eingerichtet, die Autos sind auf Hochglanz poliert, ja, alles ist da an Verbandsmaterial, alles ist da, um dir zu helfen, ja, nur keiner ruft ihn. Und da will ich dich einfach heute Morgen ganz neu ermutigen, dass du so jemand wirst, der den Heiligen Geist zu seiner Hilfe herbeiruft. Weißt du, Gott ist sehr beziehungsorientiert. Sehr beziehungsorientiert. Das ist wie, wenn deine Frau sagt, ich will hören, dass du mich liebst, und du sagst, wisse es, aber höre es nicht, ja? So. Nein, Gott ist auch so. Er wünscht sich deine Leidenschaft, er wünscht sich, dass du ihn einlädst, er wünscht sich, dass du möchtest, dass er bei dir wirkt. Er will dich nicht überfallen, fesseln, knebeln und sagst, so, jetzt helfe ich dir aber, Schluss jetzt, ich übernehme die Kontrolle und so. So ist Gott nicht. Und mal ganz ehrlich, so wollen wir ihn doch eigentlich auch nicht, oder? Es ist doch genial, dass Gott uns selber die Initiative überlässt, ihn einzuladen in unser Leben. Ist stark. Gott traut uns was zu. Aber ich lade dich ein, mach das. Weißt du, wir haben es vorhin auch kurz erzählt, in unserer kleinen Gruppe haben wir mehrere Leute, eine Person ist jetzt auch hier, die viele Schrauben in ihrem Keller haben. Und wir haben uns darüber unterhalten, es ging darum, man muss eigentlich mal an den Keller rangehen und Sachen wegschmeißen und aussortieren. Und einer, der hat so richtig sein Herz offenbart, ich kann keine Schrauben wegschmeißen. Schrauben, irgendwann, ich denke immer, irgendwann brauche ich diese Schrauben. Ja? Also so als Mann, denk da, du hast ja so viele Projekte vor Augen und denkst dir, meine Güte, so viele Gelegenheiten, wo du Schrauben verbraten kannst. Ja? Und gleichzeitig sagte er, ja, ich weiß, ich habe jede Menge Schrauben in meinem Keller. Ich weiß allerdings nicht, wo welche Schraube ist. Da gibt es auch andere Leute, die wissen auch genau, wo welche Schraube ist. Aber, sagte er, und wenn ich dann irgendwas baue oder irgendwas aufhängen will, dann denke ich gar nicht an die Schrauben in meinem Keller, sondern ich fahre zum Baumarkt und kaufe Schrauben. Weißt du, und so ist es, ich glaube, so fühlt sich der Heilige Geist auch manchmal in deinem Haus. Er ist irgendwie auf dem Dachboden oder im Keller und er würde voll gerne Teil deines Lebens sein, aber du hast ihn vergessen. Ja? Und stattdessen hast du irgendwie ganz viele menschliche Ratgeber, auch manche, die gar nicht gut sind für dein Leben, aber den, der wirklich den Job hat, zur Hilfe herbeigerufen zu werden, der das ist von seinem Wesen her, Gott, der bei dir sein will, in dir sein will, den rufst du gar nicht. Wie schade. Jetzt dürfen alle Leute weghören, die noch nicht so, noch vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind oder gerade zuerst die ersten Schritte machen. Für euch ist das jetzt nicht. Also ihr dürft zuhören, aber ihr müsst euch nicht angesprochen fühlen. Für alle anderen, die sagen, ja, die Predigt ist mal wieder viel zu lasch für mich, weiß ich alles schon, da kommt jetzt was für dich. Billy Graham ist ein bekannter Pastor gewesen in den USA. Da war mal in einer Gemeinde eingeladen und sie haben ihn dann durch die Räumlichkeiten geführt. Und sie hatten so ein ganzes Pastorenteam, eine große Gemeinde. Und dann erzählen sie ihm ganz stolz, dass sie jetzt einen Pastor gerade gekündigt haben, weil der ein Alkoholproblem hatte. Und ja, ich kann das verstehen. Also in der verantwortlichen Position, da solltest du nicht mit Süchten zu kämpfen haben. Das ist definitiv so. Aber er sagte dann was Spannendes. Er sagte, hey, ich habe eine Frage an euch als Pastoren. Er fragte, wann habt ihr zum letzten Mal jemanden gekündigt, weil in seinem Leben nicht zu erkennen war, dass der Heilige Geist da wirkt. Und ich fand das so eine gute Frage. Also muss man jetzt wieder sagen, da gibt es eine interessante Bibelstelle im Neuen Testament, die geht ungefähr so. Ja? Da sagt Paulus, sauft euch nicht voll Wein. Damit ist gemeint, werde kein Alkoholiker, jemand, dessen Lebensstil vom Alkohol geprägt ist. Ja? Es geht nicht darum, dass uns als Christen verboten ist, generell Alkohol zu trinken. Aber Abhängigkeit, um das geht's. Das ist die eine Seite. Deswegen können die Pastoren da in den USA sagen, haben wir uns richtig verhalten. Ja? Das geht nicht. Wenn ein Pastor darf so nicht sein. Alle anderen auch nicht, aber. Und dann ist aber der zweite Teil von dem Bibelvers der, dass da nämlich steht, sondern lasst euch, in derselben Befehlsform steht da, lasst euch erfüllen, ständig, immer wieder, jeden Tag vom Heiligen Geist. Und deswegen könnten wir mit gleichem Recht Mitarbeiter in unserer Gemeinde absetzen, die ihre Beziehung mit Gott nicht pflegen, die ihre Beziehung mit dem Heiligen Geist, den Beistand in ihrem Leben nicht pflegen. Und ich weiß nicht, was schlimmere Auswirkungen hat. Wie viel geht uns als Gemeinde, wie gesagt, alle, die neu sind, ihr müsst euch gar nicht angesprochen fühlen. Nur ganz kurz muss ich mal mit den Mitarbeitern reden. Ja? Ihr dürft aber dabei sein und dürft sagen, haha. Wie viel Segen geht uns verloren als Gemeinde? Wie viel Kraft geht uns verloren? Wie viel Strahlkraft geht uns verloren, weil der Heilige Geist nicht in deinem Leben präsent ist? Und es ist keine schwierige Sache, die ich von dir mir wünsche, sondern dass du wieder ganz neu ihn einlädst. Und weißt du, der Heilige Geist ist, der ist anders, als wir in der Ehe sind zum Beispiel manchmal. Wir sind ja nachtragend. Und wenn wir dann plötzlich wieder gerufen werden, nachdem man uns eine Zeit lang nicht wollte, ja, dann sagen wir erstmal nee. Nee. Jetzt lasse ich dich erstmal ein bisschen verhungern noch an einem Arm. Ne? Aber interessanterweise, der Heilige Geist ist nicht so. Er kommt sofort, wenn du ihn rufst, weil er größere Sehnsucht nach dir hat, als du nach ihm. Das kann ich nicht erklären, das ist wieder Gott, der aus sich selbst herausgeht, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Ach du, ist das nicht genial? Wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich schon gepredigt habe. Lang genug für euch, ne? 20 Minuten. Aber wir gehen noch kurz in einen Punkt rein. Ich will dir nur hier als Anwendung mitgeben, fang mal wieder an, nach dem Heiligen Geist zu rufen, auch in Situationen, die dich überfordern. Da, wo du mal wieder aggressiv wirst in deinen Beziehungen, wo du mal wieder negativ wirst, wo du mal wieder cholerisch bist, wo du mal wieder zickig wirst, um jetzt mal vielleicht auch noch eine andere Seite da abzuholen, wo du merkst, oh, ich versinke gerade wieder in meinem alten Trott, ruf ihn herbei. Du hast eine Verantwortung, Initiative zu ergreifen, Gott auch einzuladen, in deinem Leben zu wirken. Und das ist auch wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt für deine Ehe, es ist ein wichtiger Punkt für deine Familie, es ist ein wichtiger Punkt auch in der Außenwirkung für deine Arbeitskollegen. Yes. Meine Güte, also wenn du nur ein Leben lebst, was die gar nicht eifersüchtig macht, ja, weil die gar nicht merken, dass du einen Verteidiger und einen Beistand und eine Hilfe und einen Tröster in deinem Leben hast, das wäre ja schade. Und nur weil du ihn vielleicht nicht mehr herbeirufst, weil du ihn irgendwo im Keller vergessen hast. Mein zweiter Gedanke ist der, dass Gott auch ein Augenöffner ist. Und zwar in Vers 17, ich gehe da noch mal kurz zurück, da heißt es, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wahrheit, ja, was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich schicke euch den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist unser Augenöffner. Er ist Gott selbst in mir, der mir nicht nur die Wahrheit zeigt im Sinne von irgendwie theoretisch, was ist richtig und was falsch, sondern der die Wahrheit in mir zum Leben erweckt, dass ich innerlich weiß, was Wahrheit ist, dass Wahrheit weiß, dass ich überzeugt bin von der Wahrheit Gottes, dass diese Wahrheit Gottes mein Leben auch in die richtige Richtung schiebt. Das ist, was Wahrheit biblisch gesehen meint. Und ich finde es total spannend. Weißt du, das musst du unbedingt wissen. Gott ist ein Gott, dem Wahrheit nicht egal ist. Wir sind heute in unserer Gesellschaft total noch von der Postmoderne geprägt, dass wir sagen, ey, solange du niemanden anders fertig machst mit deiner Ansicht, mach, was du willst. Und auch unter Christen habe ich ganz oft, auch in dieser Gemeinde, in letzter Zeit diesen Satz gehört, ja, das kann man ja sehen, wie man will. Ich sehe es halt du, ich sehe es halt du. Und ich habe ein paar Mal gesagt, nein. Die waren voll erschrocken, die Person. Ich sage, nein, das kann man nicht so oder so sehen. Wir müssen darüber reden, was Jesus wirklich gesagt hat in seinem Wort. Es ist nicht egal, was er gesagt hat. Du definierst nicht Wahrheit. Gott definiert Wahrheit. Und soll ich dir was sagen? Gottes Gegenwart, der Heilige Geist, der kommt nicht in dein Leben, wenn du dich nicht der Wahrheit stellst. Und er verlässt dein Leben oder er wird zumindest ganz ruhig in deinem Leben, wenn du Wahrheit in irgendeiner Art und Weise verdunkeln möchtest, beschönigen möchtest, wenn du dich der Wahrheit nicht stellen willst. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist sagt, du, ich habe dich viel zu arg lieb, als dass ich das mitmachen könnte. Denn ich weiß, Wahrheit ist Leben für dich. Und wenn du dich selbst belügst über dich oder über mich oder über deine Beziehungen oder über deinen Charakter, dann bin ich raus. Gott ist so. Über Jesus heißt es im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist das Erste mit, was über ihn gesagt wird. Ich finde es so spannend. Und deswegen ist Wahrheit bei Gott auch so attraktiv. Denn weißt du, Gott ist voller Gnade. Jesus ist voller Gnade, nämlich der schenkende Gott, der liebende Gott, in dem er auch voller Wahrheit ist. Verstehst du? Seine Gnade kommt in dem Moment, wo du dich auch für die Wahrheit öffnest. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich kenne eigentlich einen ganz guten Freund von Beröa noch, der hat richtig mit Übergewicht zu kämpfen, aber richtig. Und der hat sich auch echt zum Teil sehr gehen lassen und hat immer das auch ein bisschen überspielt und ist doch egal und so weiter. Und irgendwann hat ein Arzt ihm gesagt, hey, wenn du so weitermachst, wirst du nicht bei der Abiturfeier von deiner Tochter dabei sein. Und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat und er hat nicht mehr so weitergemacht wie bisher. Verstehst du? Wahrheit und Gnade, die passen nicht nur zusammen, die kommen nicht nur bei Gott zusammen, sondern die gehören wirklich zusammen. Die gehören wirklich zusammen. Und das ist so wichtig. Und weißt du, der Heilige Geist in deinem Leben, der Geist der Wahrheit ist, das ist Gott, der sich gerne mal mit dir hinsetzen möchte, der deine innere Stimme werden möchte und mal mit dir reden möchte über all die Dinge, die vielleicht keiner weiß außer dir. Über die Dinge, die du selbst dir nicht eingestehen willst. Über die Dinge, die dein Leben kaputt machen und binden und auch deine Beziehungen kaputt machen und binden. Über Zwanghaftigkeiten, über Lügen, über Dinge, wo du betrogen hast, über jede Menge von Begierden haben wollen, haben wollen, haben wollen, das dein Leben bestimmt aber nie besser macht, wenn du die Sachen hast. Gott will mit dir reden über die Dinge. Er möchte gern diese Lügen entlarven. Warum? Warum? Ich sag's dir, weil er dich befreien will. Weil er dich befreien will. Weil er dich befreien will. Ist interessant in der Philosophiegeschichte, ich habe mich damit noch mal ein bisschen beschäftigt, man hat diesen Begriff Wahrheit angefangen zu hassen. Also Wahrheit darf es nicht geben und dann muss man alle möglichen Theorien aufbauen, um zu sagen, Wahrheit, das gibt's gar nicht, okay? Und das geschah jedenfalls zum Ende hin dieser Entwicklung immer mit dem Argument, dass man gesagt hat, wenn es eine Wahrheit gibt, eine absolute Wahrheit, die für alle Menschen gilt, dann können die Menschen nicht frei sein. Dann können sie nicht mehr selber über ihr Leben bestimmen und selber bestimmen, was sie in ihrem Leben tun. Denn dann müssen sie sich ja nach dieser Wahrheit richten. Also interessant, dass man das zumindest schon mal kapiert hat. Also die Leute wissen instinktiv, wenn man darüber nachdenkt, wenn es Gott gibt und er die Wahrheit ist, ja, dann kann man tatsächlich nicht machen, was man will. Interessant. Kommen Leute selber drauf. Deswegen sagen sie, nee, geht nicht, denn das würde mich ja unfrei machen. Denn dann darf ich bestimmte Dinge ja nicht tun, die ich tun will. Ich will es mal von der anderen Seite sehen, weißt du? Für die Bibel ist Wahrheit befreiend, weil du musst dann plötzlich nicht mehr all die Dinge tun, die dich sowieso nur kaputt machen. Du musst plötzlich nicht mehr all diese seltsamen Gedanken denken, die dein Leben, deine Beziehungen, dein Selbstwert, was auch immer zerstören. Wahrheit befreit. Und Jesus sagt es auch in Johannes Kapitel 8, da sagt er, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, nämlich wenn ihr euch mit meinem Wort beschäftigt, wenn ihr die Dinge, die ich sage zu euch, wenn ihr sie zulasst in eurem Leben, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und über den Heiligen Geist heißt es in Johannes 16, 13, der Geist der Wahrheit will euch in alle Wahrheit führen. Und hier kommt Judas ins Spiel, der taucht hier nämlich irgendwann auf und er sagt zu Jesus, Jesus, ich verstehe das nicht. Vers 22, warum willst du dich uns zu erkennen geben und uns den Heiligen Geist schenken, das hat er so mitgedacht, aber nicht der Welt, also nicht allen anderen Menschen. Und Jesus sagt ihm dann, und ich fasse das einfach mal ein bisschen zusammen, er sagt, Judas, ich will ja, aber das Problem ist, sie wollen die Wahrheit nicht hören. Und man kann mich nur bekommen, wenn man auch die Wahrheit will, denn ich bin Wahrheit. Und wenn man weiter Spielchen machen will, wenn man weiter Glauben spielen will und ganz viele Dinge im Verborgenen halten will, dann komme ich nicht. Und dann kommt der Vater auch nicht. Und dann kann man diesen Geist der Wahrheit nicht mal erkennen. Und das ist das Traurige. So viele Menschen könnten Befreiung finden, wenn sie die Momente der Wahrheit zulassen würden, die Gott in ihr Leben reinbringt. Hier, da bist du gebunden. Hier, da bist du mitverantwortlich, dass eure Ehe so schwierig ist. Hier, da hast du dich an deinen Kindern versündigt. Hier, ich weiß noch, wie du damals die Steuern da unterschlagen hast oder da an den Zahlen gedreht hast und so. Ich weiß es. Ich will dich freimachen von dieser Art, dich durchzumogeln zu dem befreiten Leben. Und das Coole ist halt, weißt du, in der Bibel ist die Wahrheit eine Person. Jesus sagt in demselben Kapitel, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aha, in Pforzheim funktioniert das mit der Notfallstation, ihr merkt es, ne? Das ist das Coole. Gott kommt nicht in unser Leben und haut uns die Bibel um die Ohren und sagt, hey, ich habe hier 600 Gebote für dich und 530 Verhaltensregeln und so weiter. Leb es! So, ja, und dann, meine Güte, dann geben wir als Kirchen manchmal ein Bild ab, dass du denkst, oh bitte, hoffentlich sieht uns keiner. Trauriger Verein, ja, also ich weiß nicht, ich gehe lieber zur Beerdigung als in eure Kirche oder so, weil du denkst, also die ächzen und stöhnen und ich höre nur, was die alles nicht dürfen und die können nicht mal das Leben genießen. Meine Güte, die müssen sich noch entschuldigen, wenn sie mal beim Grillen ein Bier trinken und so. Bitte, was? Auf sowas habe ich keine Lust. Ja, ich auch nicht, by the way, aber Gott auch nicht. Weißt du, Gott ist nicht jemand, der kommt und sagt, hier hast du ein paar Regeln, jetzt friss oder stirb, entweder du kriegst es hin oder nicht. Gott ist einer, der sagt, ich bin die Wahrheit und ich Wahrheit, will in dir leben. Der Geist der Wahrheit, Gott in dir. Das heißt, Gott gibt nicht nur Aufforderungen, wie man leben soll, das gibt er auch. Er gibt uns auch Kraft, dass wir so leben können. Er ist der Einzige, der sogar unseren Charakter verändern kann. Mir ist das aufgefallen. Am Anfang meiner Ehe dachte ich, meine Frau kann auch meinen Charakter verändern. Aber die Wahrheit war, dass das nur ein kurzer Effekt unserer Ehe war. Ja? Man war noch so im Werbungsmodus und man konnte sich ganz gut verstellen. War mir damals nicht bewusst, aber im Nachhinein, mich wirklich zu verändern, das kann nur Gott. Denn er kommt mit Wahrheit und mit Gnade, nämlich mit Kraft als Geschenk. Ich darf aus dieser Gnade heraus befreit und anders leben. Das ist stark und ehrlich gesagt glaube ich, das reicht auch. Ich lasse meinen dritten Punkt diesmal weg. Man könnte noch so vieles sagen über den Heiligen Geist, aber nimm mal das mit, er ist dein Beistand. Und er ist der Geist der Wahrheit. Und er würde in dein Leben gerne kommen, wenn du dich der Wahrheit stellen würdest, als allererstes Mal, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht nur deswegen, weil alle anderen es irgendwo vermasselt haben, sondern weil du es vermasselt hast. Weil in deinem Leben Lüge war, weil in deinem Leben Hass war, weil durch dein Leben Verletzungen geschehen sind bei vielen Menschen, weil du so vieles Gutes nicht getan hast, was in deiner Verantwortung liegt als Ebenbild Gottes und Gott sieht dich so. Deswegen ist Jesus am Kreuz für dich gestorben. Das ist die erste Wahrheit, der man sich stellen muss. Ich brauche einen Erlöser. Ich werde kein ewiges Leben haben ohne diesen Jesus. Ich kann nicht irgendwann vor Gott auftauchen und sagen, naja, bist du zufrieden? Gott hat so einen Wahrheitsblick in dein Leben hinein, dass er all die Dinge sieht, die du siehst und noch darüber hinaus, was noch darunter unter der Oberfläche liegt. Das ist die erste Wahrheit, der man sich stellen muss. Und wenn du heute sagst, oh, ich wünsche mir, dass dieser Geist der Wahrheit und dieser Beistand, dieser Verteidiger in mein Leben kommt, heißt es zuerst, dich für Jesus zu öffnen. Und wenn du schon länger dabei bist und du merkst, ja, er ist da, aber ich habe ihn irgendwie im Laufe der Jahre mehr und mehr in den Keller verbannt oder auf den Dachboden, dann ist es Zeit, das zu ändern. Es geht nicht darum, dass Gott dir Vorwürfe machen will. Er will dir sagen, wollen wir echt so weitermachen? Dein Ernst? Willst du das? Findest du das nicht stark, wie ich bin? Hättest du diese Stärke nicht gern in deinem Leben? Hättest du sie nicht gern wieder zurück? Manchmal erinnerst du dich doch daran, wie es am Anfang war, als du mich kennengelernt hast und du feierst das und sagst, boah, da war so eine Liebe, da so eine Leidenschaft, so eine Lebendigkeit. Und er sagt, das muss keine Vergangenheit bleiben. Das kann heute sein und es kann heute mehr sein als damals. Willst du mich nicht neu wieder zu Hilfe herbeirufen, einladen? Ich will kurz beten. für dich. Nee, wir machen es anders. Der Sandro wird am Ende beten für euch. Ich gebe euch noch kurz, er hat es vorhin auch so gemacht, ich gebe euch noch kurz 2 Minuten, wo ihr drüber nachdenken könnt, über das, was ihr gehört habt, wo ihr auch antworten könnt auf die Einladung zu sagen, Herr, ich will nicht so tun, als ob ich ohne dich klarkomme und ich will mich nicht länger gegen die Wahrheit in meinem Leben sperren. Komm mit Wahrheit, komm als mein Verteidiger. Dann sprich ihn jetzt an. Weißt du, da braucht's an der Stelle keinen Pastor zwischen dir und Gott. Der Heilige Geist ist Gott in dir, bei dir und er ist schon da. Er hat schon während der Predigt an dir gewirkt. Das ist meine feste Überzeugung. Jetzt darfst du ihm antworten und der Sandro wird am Ende noch für euch beten und dann weitergehen.